Das ist heute mal ein ungewöhnlicher Hausbesuch am Tresen und neben mir ein Pionier der bayerischen Barkultur mit einem Glas Wasser. Aber das erklärt schon mal, wie Sie hier all die Jahrzehnte geschafft haben.
Das ist richtig, weil ich arbeite. Und wenn ich arbeite, kein Alkohol, weil Sie trinken auch nichts, wenn Sie arbeiten. Weil kann man dann nicht alles perfekt machen. Und das ist für mich wichtig.
Aber mit Blick auf all die Bourbons und Whiskys. Ein bisschen schade, aber Sie haben recht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
Bill Deck hat vor 50 Jahren die Barkultur nach München gebracht.
Ja, ins Herz der Stadt, wo es mal ein Stall war und eine Garage für Lastwagen. Und dann hieß das mal Harry's New York Bar. Aber auch das schon lange her. Jetzt heißt es Passers. Slang für Purser, Zahlmeister auf den Schiffen der Royal Navy. Und was war einer seiner Jobs?
Oh, der Purser hat das Geld. Er hat die Tasche, der Purse. Und er hat die Provianten gekauft. Er hat die Cannonballer gekauft. Er hat die Männer gekleidet. Und die Männer müssen bezahlt werden. Und die könnten wählen zwischen Geld oder Rum. Jeder hat Rum genommen, weil die waren 2,5 Jahre ans Meer und könnten das Geld sowieso nicht ausgeben. Und es war harte Arbeit an Bord, diese alte holzene Schiffe. Nicht spaßig. So die haben den Rum genommen, weil es war die beste Rum der Welt. Weil die britische Marine wollte keine schlechte Rum anbieten, weil wenn die das getan hätten, hätten die ihre Matrosen verloren.
In gewisser Weise war der Rum der Treibstoff der Navy. Hätte ich jetzt einen ihrer berühmten Painkiller, würde das Gespräch anders laufen. Was kommt da alles rein?
Okay, was kommt in einen Painkiller hinein? Dieses Rezept hat nicht jeder. Auf jeden Fall, Painkiller ist kreiert in die Karibik. Auf einer wunderschönen Insel heißt Jos Van Dyck. Diese Insel hat keine Anlegestelle. Du musst dein Boot Anker schmeißen und hineinschwimmen. Und wenn man aus dem Wasser kommt, ist eine Bar. Und diese Bar heißt Soggy Dollar Bar. Weil die Dollars, die man in die Badehosen hat, sind alle nass, soggy. Und deswegen heißt es Soggy Dollar Bar. Und der Barkeeper mag den Painkiller. Und warum nennt er das Painkiller? Weil diese Insel, muss man sich vorstellen, ist 10 Meilen lang. Der Sand ist weiß. Der Sand wird geküsst mit türkis, warm, schönes Wasser. Es gibt eine Hängematte.
Wow, was für ein Anlauf für ein Rezept.
Und deswegen, wenn man da ist, hat man kein Pain. Deswegen heißt das Ding Painkiller. Und es ist bis heute der Fall, wenn Sie nach Jos Van Dyck in die British Virgin Islands segeln, würden Sie halt da stoppen müssen, Anker schmeißen müssen, weil es ist mittlerweile berühmt.
Was kommt jetzt rein in den Painkiller?
Oh, ich muss das doch sagen. Ich dachte, Sie haben das vergessen. Und okay, ich vergesse gar nichts, dieser Norbert. So, in der Painkiller ist natürlich das Allerwichtigste, Passers Rum. Passers Rum ist die älteste Rum der Welt, die einzige Naturrum. So, dann natürlich auf die Insel, was gibt's auf einer Insel? Kokosnüsse. So, da kommt in ein Kokosnusscreme. Und dann in eine wunderschöne Tasse kommt Ananassaft, Orangensaft, alles frisch. Es muss frisch sein. Die Kombination von Ananas und Orange mit der Rum und der Kokosnussmilch, obendrauf Muskatnuss gerieben, ist ein fabelhaftes Gesuff.
Die Umlaute und die Amerikaner. In jedem Fall schwappt es dann in einer emaillierten Blechtasse. Sie sind schon eine Art Alkohol-Edel-Dealer, oder?
Ja, wir haben hier immer nur Edelalkohol gehabt, hier in dieser Bar. Als ich hier eröffnet habe, in 1974, habe ich gesagt, hier kommen nur Top-Spiritosen in diese Bar.
Und ich rede mit einem Top-Dealer.
Dealer? Das hört sich so irgendwie zwielichtig an.
Nach Stoff aller Art.
Ja, aber die besten Stoff, das ist die Hauptsache. Und auch Stoff, wo man nachher keine Kopfweh bekommt.
Sie hören es auch im Hintergrund, die Angestellten machen die Bar zurecht. In ein paar Minuten geht es hier los, am frühen Abend. Noch haben wir ruhige Minuten, ich kann mich umschauen an der Decke. Das ist wirklich eindrücklich. Ein geschwungener Schiffsboden von unten, leicht Würmerholz zerfressen an den Wänden. Bilder, Fotos, Seekarten, da hinten sehe ich eine Schiffsknotensammlung. Überhaupt alles dunkles Mahagoniholz. Und das Ganze hat was von dem großen alten Kapitänswohnzimmer, deshalb auch Barkultur. Und hier geht es nicht um was runterkippen, sondern auch um Begegnung.
Genießen, Begegnung. Hier kommt man hinein, um diese böse Welt draußen zu lassen. Und wenn man traurig ist, man geht ganz selten weg traurig. Und das liegt nicht nur an dem Alkohol, natürlich spielt das eine Rolle, aber es liegt an der Tatsache, dass hier kann man auch Leute kennenlernen, wo man dachte vor einer Stunde, bevor man hineingekommen ist, dass es sie nicht gibt. Das ist das. Es ist vieles. Eine klassische Cocktailbar, Kulturbar, ist vieles. Es ist nicht einfach saufen.
Sehr schlank ausgedrückt. Und ich habe mir sagen lassen, die Signalflaggen um mich herum künden von Admiral Nelsons letztem Befehl vor Trafalgar. England expects every man to do his duty. Und was ist meine Aufgabe hier?
Yeah, I expect you to do, Entschuldigung, ich erwarte auch, that you do your duty and ask the right questions so that your listener can understand what this is all about. It is not easy if you never were in a classic cocktail bar.
Übersetz mal, meine Aufgabe ist es, die richtigen Fragen zu stellen, um ein Gefühl zu vermitteln, wie es ist und worum es geht in so einer klassischen Cocktailbar, wo Sie vermutlich auch schon einige Tresen beichten abgenommen haben, oder?
Oh, mehr als ich wollte, aber das macht das Ganze auch interessant. Und es war viel schöner, weil die müssen halt nicht bösen, sondern die haben hier die Beichte losbekommen und wüssten, dass es bleibt bei der Barkeeper. Alle Barkeeper sind schweigsam.
Gut, dass ich einen habe, der gern und gut redet und mir vielleicht in einem Wort sagt, was ist sein aktueller Lieblingscocktail, den er selber trinkt?
Whisky Soda. Scotch and Soda ist mein Lieblingsdrink. Scotch and Soda, es ist ein Cocktail, jawohl, es ist ein Long Drink. Weil nicht jeder Cocktail ist ein Long Drink, aber jeder Long Drink ist ein Cocktail.
Dann schieße ich vermutlich knapp daneben mit der ersten Musik aus Gauting, Heimatsound aus Bayern von den Stray Colors, Whiskey Sour.
Oh, super. Das ist eine gute Idee.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute aus einer legendären Bar im Herzen von München, das Passers. Wir beamen uns zurück mit Bill Deck in den Sommer 74 nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine ehemalige Garage wird zur Cocktailbar und das Ganze zwischen Hofbräuhaus und Staatsoper, Nähe Maximilianstraße. Aber wie war diese Gegend damals?
Die Gegend war immer schick in die Maximilianstraße, aber ein paar Schritte davon war es nicht so schick. Weil hier waren sogenannte Nepp-Schlepp-Bars an die Ecke.
Rotlicht, Red Light.
Sogar Palazzo war von den Münchner vermieden. Viele Münchner haben gesagt, ja, Palazzo, da gehe ich nicht hin. Hier war auch noch ein Stripladen. Hier gab es zwei an die Ecke.
Damen des Gewerbes auch?
Ja, die waren natürlich dabei. Die haben alle auf ihr Freier gewartet. Es war schon lustig zu sehen.
Aber eben drum wollten sie so was genau nicht. Harry's New York Bar sollte keine Anmachbar sein.
Nein, weil ich wollte nicht meiner Bar einen Ruf geben, wo leichtfertige Frauen kommen. Ich wollte die gut bürgerliche haben. Es hat mir nicht lange gedauert. Ich habe die andere los und die gutbürgerliche haben es entdeckt. Und das war super. Nach dem Einkauf hier, Maximilianstraße, die Gegend, die Barkeeper waren angewiesen, nicht nur höflich, was die immer sind, sondern auf die Frauen aufzupassen, dass die nicht belästigt werden von irgendwelchen anderen Gästen. Und das hat geklappt.
Aber eine Cocktailbar vor 50 Jahren in der Bierhauptstadt, das war schon eine heikle Nummer.
Es war nicht nur heikel. Ich habe von berühmten Münchner, die in die Gastronomie bzw. in die Catering-Geschäft sind, den Tipp bekommen, dass wenn das nicht funktioniert, mach es in 3 Monaten so. Das war der Tipp. Das war alles, was die mir empfehlen könnten. Und die Tatsache, dass ich diese Mumm gehabt habe, in die Hauptstadt von Bier eine Cocktailbar zu eröffnen, das war geplant. Weil wenn es keine gibt, dann hat diese Sache, wenn es gut gemacht wird, eine große Chance, Erfolg zu haben. Es hat 2 Jahre gedauert, aber es ist gekommen und wir sind nach 50 Jahren immer noch hier.
Das sind die wenigsten Lokale in München, die so lange durchhalten. In Ihrem Fall auch ein bizarrer Spagat zwischen Staatsoper und Hofbräuhaus. Und ich denke mir, irgendwie gilt es auch für die Gäste. Es sind prominente, illustre Gestalten hier, aber auch viele, viele Normalos, sage ich mal. Und es braucht auch beide.
Ja, natürlich. Es ist so, es soll vielfältig sein, wie das Leben ist. Aber nicht übermäßig von irgendeiner Gruppe oder Clique. Wir haben natürlich Koryphäen, kann man die nennen. Wir sind in der Nähe von den Oper und dadurch kommen zwangsläufigerweise Sänger hierher oder der Intendant von der Oper zum Beispiel, der Herr Professor Everding, hat das entdeckt. Und nachdem er das entdeckt hat, war er 3-mal die Woche hier. Und wir sind gute Freunde geworden.
Und Pavarotti hat der Painkiller so gut geschmeckt, dass er irgendwann mal gesungen hat?
Oh ja, das war überraschend. Pavarotti, als er hier gesungen hat, kam hinein. Er hat seinen Stammplatz an die Theke hat er genommen. Und niemand hat ihn beachtet, weil viele Leute kannten ihn damals noch nicht, ehrlich gesagt. Und er hat am einen Abend einfach angefangen zu singen. Aus sich heraus. Und es war so eine Stimme, so ein Moment, dass auf einmal war es hier Stille. Und er hat fantastisch gesungen. Und danach Leute applaudiert und dann jeder ging nach seinem Ding weiter. Sein Gespräch und Pavarotti hat dann seinen Cocktail dann weiter getrunken und niemand hat was dabei gedacht.
Im Grunde war es eine andere Art Ritterschlag, wie es auch mal ein Urbayer hier gemacht hat, in Tracht.
Das ist die Geschichte, wo ich heute noch Gänsehaut bekomme. Weil die Bar war geöffnet 5 Jahre und wir haben gerade geöffnet und ich stand hinter die Theke. Die Tür ging auf und hinein kam ein Bayer in Trachten mit das schönste Gamsbart, das ich je gesehen habe. Und alles war perfekt. Ein älterer Mann, er hat seinen Hut abgenommen und hat gesagt, Herr Deck, ich habe gesagt, ja, ich wüsste nicht, was jetzt kommt. Er hat gesagt, München hat dich akzeptiert. Fertig gut. Und er ist gegangen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber er hat die Bedürfnis gehabt zu sagen, München hat mich akzeptiert. Und das war für mich Gänsehautmoment, weil ich wüsste, dass hier in dieser Stadt Erfolg zu haben, müssen die Münchner, die Einheimische dich akzeptieren. Und wenn du die nicht hast, kannst du es vergessen, irgendwann geht das die bergab. Die müssen akzeptieren. Und das ist passiert durch diese Aussage von diesem tollen Mann.
Ihre Augen leuchten genauso wie bei der Geschichte mit Pavarotti. Und als Dreingabe gab es dann noch Leute wie Helmut Schmidt, Bundeskanzler oder Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Die reden dann auch tatsächlich mal länger mit einem Barmann hier.
Okay, die sind ganz normale Leute. Übrigens, man tut sie immer auf ein Pedestal, aber wenn man die kennenlernt, die Leute, die wirklich innerlich und was sind und was hergeben, sind die einfachsten Leute, mit denen man reden kann. Es gibt überhaupt kein Problem, eine Unterhaltung zu haben. Natürlich, man darf die nicht ansprechen, die müssen dich ansprechen. Und die Gelegenheit war da und ich bin angesprochen worden von Bundespräsident Weizsäcker. Und er hat meine Kalender gesehen, was ich kreiert habe, und meine Bilder, und das hat ihn interessiert. Bundespräsident Weizsäcker ist für mich einer der größten. Der Mann ist real, er ist echt. Und ich liebe echte Leute.
Und wo wir schon bei Cocktail und Prominenz sind, unter anderem auch für Bundeskanzler Helmut Schmidt, Sommerfest 1977, der Kanzler-Cocktail. Wissen Sie noch ungefähr, was drin war?
Natürlich. Das war lustig, weil ich wüsste nicht, dass der Kanzler Schmidt wenig trank. Er hat Kaffee und Coca-Cola getrunken und Zigaretten geraucht. Das war es. Aber ich mache ihm einen Cocktail, nenne es der Kanzler-Cocktail, stehe vor ihm, bin umsiedelt von Fotografen und von Sicherheitsleuten. Und ich überreiche ihm diesen Cocktail und sage: Herr Bundeskanzler, ich habe für Sie einen Cocktail kreiert. Ich nenne es der Kanzler-Cocktail. Ich habe den Cocktail entgegengehalten. Und just in dem Moment nimmt er es, weil er hätte sagen: Nein, danke, ich trinke nicht. Aber er hat Locky angeschaut, das stand neben ihm, seine Frau. Und dann hat er das Glas genommen und hat es probiert. Und seine Augenbrauen gingen hoch und dann Locky hat gesehen, ah, schmeckt's dir, hat sie gesagt. Dann hat er gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, dann lass mich auch probieren. Und das war fotografiert. Ein Fotografer hat dieses Bild geschnipst und die hängt bei mir. Man sieht den Moment, dass der Schmidt gesagt hat, schmeckt mir, und Locky, oh, dann lass mich probieren. Das ist ein Moment, der im Leben nur ganz wenig vorkommt, wenn überhaupt.
Barmanns Delight. Und die Basis war?
Bourbon. Dazu ein bisschen frisch Zitronensaft. Und dann ein bisschen Likör, und zwar Cointreau. Nicht viel, ganz wenig. Und das war ganz wenig Ingredienzen, immer nur 1 Centiliter oder 2 Centiliter allerhöchstens. Das müsste gekühlt in einen Shaker, in ein Glas gesiebt und dann aufgefüllt mit Champagner. Und da kommt der Pfiff jetzt. Oben auf der Champagner habe ich eine ganz dünne Scheibe Gurke hineingelegt. Das hat das Ganze einen Wahnsinnsgeschmack gegeben, frisch für Sommer, Sommerfest. Und nie habe ich einen Cocktail gesehen mit Gurke. Und jetzt heutzutage, viele, viele Jahre später, gibt es Gin mit Gurke. Natürlich, weil es muss kommen, was kommen muss.
Das hat alles was von einem Labor für Genießer. Und der Mann, der all das erlebt hat und kreiert, ist 1960 nach München gekommen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft...
Bill Deck war als GI in München stationiert.
Und ich darf heute bei ihm sein, auf Hausbesuch in seiner legendären Bar zwischen dem Platzl, Hofbräuhaus und der Staatsoper. Geboren ist er aber ganz woanders, August 1940 in Pennsylvania. Jetzt habe ich gesehen, ihre Mutter hatte am Ende 8 Söhne. Waren da auch Versuche dabei, eine Tochter zu bekommen?
Oh ja, ich glaube, nach jeder Geburt von einem Sohn war der nächste, ist ein Mädchen. Und sie hat 8-mal versucht und dann hat sie aufgehört. Und hat gesagt, nein, jetzt reicht's mir.
Ja, weniger lustig war allerdings, der leibliche Vater ist davon, als Sie noch im Bauch waren. Und der neue Stiefvater hat 3 Kinder mitgebracht. Dann gab es auch noch gemeinsame von den beiden. Also ich habe mal aufaddiert am Ende 10 Jungs und 1 Mädchen. Also das ist doch Chaos und Armut, oder?
Es war mit Glück kein Armut. Es war auch kein Reichtum, weil mein Stiefvater, er war einer mit seiner eigenen Firma und er hat gut verdient und war, man kann nur sagen, ein Exemplar von einem Mensch. Einfach, er liebte anscheinend sehr meine Mutter, sonst hätte er 5 Kinder nicht auf sich genommen, weil seine Frau war ein paar Jahre davor gestorben und er war allein mit seinen 3 Kindern. Und dann haben die sich kennengelernt und so ging das Ganze. Ist mir zumindest erzählt, weil ich war natürlich nur 2 Jahre alt. Und was weiß man noch von 2 Jahren? Ganz wenig.
Drunten rauscht die Straßenkehrmaschine vorbei durch die Zeit. Und wir reden über ihr Leben. Bill Deck, 1960 kommt er zum US-Radiosender AFN in die Kaulbachstraße. Aber Platten auflegen, also da gibt es schlimmeren Militärdienst.
Oh, ich kam gerade von einem schlimmen Dienst in Kalifornien, wo ich bei der Strategic Air Command war. Das waren die Base 51 Bomber. Und es war eine ganz seriöse Sache, weil damals war diese Flugzeuge immer im Luft mit einer Bombe an Bord, weil das war die Zeit von dem Kalten Krieg, die gefährlichste Zeit. Und da wegzukommen oder versetzt zu werden, ist fast unmöglich. Aber die Unmögliche ist passiert. Die haben meinen Namen nach Kalifornien geschickt und haben gesagt, Airman Deck geht nach Deutschland. Und zwar nach München. Und meine Basis war Kaulbachstraße Nummer 15, mitten in München. Ich war natürlich von allen Socken, eine wunderschöne Villa. Da wohnte ich drin, 2,5 Jahre, und habe extra Geld bekommen, um da zu wohnen, weil es gab keine Kantine von dem Militär und die müssen uns futtern, klar. Und so, ich war ziemlich glücklich.
Bill in Heaven, im weiß-blauen Himmel. Und haben Sie dann im Grunde auch Deutsch gelernt, um zu verstehen, was die Mädels sagen?
Oh, ist es so. Die Mädels, die ich hier kennengelernt habe, ganz am Anfang, waren alle Mädels, die Englisch sprachen und wollten nur eins von uns, Soldaten. Und ich habe gesagt, die gefallen mir nicht, das ist billig.
Was wollten Sie von ihnen?
Ja, Entschuldigung, wenn ich das sage, dann kriege ich viele Briefe noch.
Love and affection.
Die wollten Geld, klar. Die wollten Money. Die haben gearbeitet in Bars und die wollten dafür, dass wir denen einen Drink spendieren, dass einer mit dir nach Hause ging oder du mit dir nach Hause gehst. Das war fast unmöglich. Es war nicht der Fall.
Und draußen, was rumpelt jetzt schon wieder? Ist das eine Kehrmaschine?
Ich muss putzen, weil ich habe mich beschwert bei der Stadtregierung. Weil ich habe gesagt, ich zahle viel Steuern für die Sauberkeit. Und wann kommen die? Und dann hat ein Stadtrat das gesehen. Und dann hat er gesagt, oh, Herr Deck, das ändere ich. Und jetzt kommt die Maschine.
Just in time, wo wir uns unterhalten. Aber dann ist es ja für einen guten Zweck. Sie sind allerdings dann nach der Kaulbachstraße, dem schönen Jahr in München, nochmal zurück in die Staaten. Sie hatten im Gepäck Kontakte von einer Filmdiva, die Sie kennengelernt hatten, zu Hitchcock und Disney. Also wenn ich Sie so anschaue und mit Ihrem Wesen, Hollywood hätte auch gepasst für Sie.
Ist es so, ich weiß nicht, was da passiert wäre, aber ich habe einen Brief gehabt direkt an Alfred Hitchcock und an Walt Disney und an viele andere von dieser Schauspielerin, die ganz berühmt war. Und ich habe sie kennengelernt in AFN, in diesem Gebäude in Kaulbachstraße. Und sie hat mich mehr oder weniger als Protégé genommen. Sie hat in viele Hitchcock-Filme gespielt.
Hätte auch was für Sie sein können, ne? Schauspielstar.
Okay, im Leben weiß man nie, was auf einen zukommt. Und ich bin nicht so Dreistes. Ich meine, ich kann das. Ich war da nur 21 Jahre alt. Was hätte ich anbieten können mit 21 Jahren solche Leute? Aber die Tür war aufgemacht durch diese Schauspielerin. Und ich durfte hinein, wenn ich nicht zurückgekommen wäre nach Deutschland.
Weil die Tür ihres Herzens offen war für eine Frau hier. Nur, sie haben dem Onkel wohl gesagt, dass sie vorhaben, umzusiedeln nach Bayern. Und dieser Onkel war bei der Befreiung des KZ Dachau dabei, hatte da die Fotos gemacht. Der konnte kaum fassen, wo sie leben wollten künftig.
Ja, das stimmt. Onkel Bill, er hat mich hineingeholt in seine Geheimkammer und hat mir gesagt, komm hier, ich will dir was zeigen. Als er gehört habe, dass ich zurückgehe nach meiner Militärzeit nach Deutschland. Und er hat gesagt, warum willst du zurückgehen in ein Land, die das gemacht hat, indem er mir die Bilder gezeigt hat, was er selbst geknipst hat. Und er hat das niemandem in der Familie jemals gezeigt oder etwas gesagt. Es war neu. Und das hat ihm anscheinend getroffen, weil ich glaube, sowas vergisst man nicht. Meine Antwort war auf meinen Onkel. Ich habe gesagt, Onkel Bill, ich war in München mit der Luftwaffe und ich habe da viele junge Menschen kennengelernt. Ich habe auch da Nachdeutsch studiert in die Universität von Maryland in McGraw-Casern. Und dadurch habe ich wirklich interessante deutsche junge Menschen kennengelernt in die Universität etc. Und ich glaube, es ist ganz anders jetzt. Und vielleicht könnte ich etwas dazu beitragen, dass es wirklich weiter so geht und immer so bleibt und dass wir das hinter uns haben, was du erlebt hast. Ich wusste natürlich nicht damals, was würde ich machen. Entschuldigung, ich habe nur eins im Sinne und das ist zurück zu meiner Freundin. Meine erste Liebe war sie.
Eine Bayerin.
Ja, sie war eine Bayerin. Die Frau war meine erste große Liebe. Ich habe sie kennengelernt in München, in AFN, weil sie wollte in AFN Soundtracks holen für ein Play, die sie macht bei der Apertur in Passing, wo sie wohnte. Und meine Vorgesetzte, der Major, hat gesagt, ich soll das geben an diese Frau.
Sie braucht ein paar tolle Platten für eine Abschlussfeier.
Ja, genau. Und ich darf das geben, hat er gesagt. Und sie kommt heute Abend. Und sie ist gekommen und ich habe sie auf Deutsch begrüßt. Ich habe gesagt, womit darf ich Ihnen dienen? Weil das habe ich gelernt in der Schule.
Das fand sie ziemlich gut.
Das fand sie nicht nur ziemlich gut. Sie hat mich angeschaut und hat gesagt, du hast Hunger. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie das? Jeder junge Mann hat Hunger. Ein Moment, sie ist gegangen, die Straße hinunter in die Gaubachstraße, kam zurück mit einem wunderschönen Teller von der Gaststätte am Ecke. Und so fing es an. Auf jeden Fall, kurz gesagt, es war eine lange Geschichte und deswegen bin ich zurückgekommen nach Deutschland.
Eine große Liebe, die leider ihre Zeit hatte, geblieben ist, aber die große Sympathie zu den Bayern. Was mögen Sie an denen?
Bayern ist ein Land, die meines Erachtens in Europa einmalig ist. Zuerst ist es eine wunderschöne Gegend, kann man nicht sagen. Ich meine, schau mal, was es hier alles gibt in die Peripherie. Man muss nicht weit fahren. Und wenn man außerhalb Deutschland will, Österreich, Italien, Schweiz, alles ist hier, in der nächsten Nähe. Und die Leute waren nur diffizil, weil die Sprache war am Anfang für mich sehr schwierig. Ich konnte niemals Bayerisch reden, aber ich habe gelernt, das zu verstehen. Und dann habe ich gelernt, die Mentalität zu verstehen. Und nachdem das mir gelungen ist, habe ich gesagt, ich will nirgends woanders. Für mich ist das meine Heimat. Hier, Bayern und München.
Sie hören schon, der Mann, der so in Liebe entbrannt war zur Bayerin, dem ist die Liebe zu Bayern geblieben. Es kam noch eine Frau in ihr Leben. Und im September 1974 öffneten sie hier Harry's New York Bar. 3 Monate später kam der Sohn zur Welt. Kurze Antwort bitte. Welches Baby war anfangs wichtiger?
Das ist keine Zweifel. Das eigene Kind ist das Wichtigste.
Wichtiger als die neue Bar.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ich habe alles gemacht in einem Jahr. Ein Geschäft eröffnet und ein Kind bekommen. Und das war natürlich auch für meine Frau, die mitgeholfen habe, nicht ganz leicht. Sie stand hier in die 7. Monat schwanger, als wir hier die ganzen Arbeiten gemacht haben für die Eröffnung.
Es ist so fern und doch so nah. Bayern 2, 1:1, heute am Tresen der legendären Passersbar zwischen Hofbräuhaus und Staatsoper mit dem Gründer Bill Deck aus Pennsylvania. Die ersten Gäste werden bald kommen, noch haben wir ein paar ruhige Minuten. Und ich habe mir ein Zitat im Kopf mitgebracht von George Bernard Shaw. Menschen sind die größte Schau und der Eintritt ist umsonst. Das könnte von Ihnen sein, ne?
Auf jeden Fall, das ist meine Philosophie. Ich liebe Menschen und auch deswegen Bar und deswegen bin ich hier begeistert, immer noch 50 Jahren. Ich bin nie ein einziges Mal traurig, wenn ich in die Arbeit kommen müsste. Kein einziges Mal.
Und jedes Mal ist ein Mensch da, mit dem sich's zu reden lohnt, den zu beobachten sich lohnt?
Oh, mehr als man glaubt. Und zum Beispiel, man ist nicht immer gut drauf. Aber in den Momenten, wo man ein bisschen Down-Ding hat und man kommt in die Bar, man muss nur nicht lange warten, weil solange sie kein blödes Gesicht machen, ein normales Gesicht und Lächeln ab und zu, werden sie jemanden kennenlernen, Fremde. Und was aus dieser Person hinauskommt, ist immer überraschend. Und wenn man die kennenlernt, das ist das Allerhöchste. Und ich finde, wir sollten mehr miteinander kommunizieren. Und dafür ist auch ein Classic-Cocktailbar ein Kulturgut. Kommunizieren wichtig. Ohne das, was sind wir? Wir wissen gar nichts voneinander. Wir müssen voneinander lernen.
Und man hört auch, dass es Ihnen Energie gegeben hat durch die Jahrzehnte. Ich sage es nur mal kurz, in ein paar Wochen werden Sie 84. Man hört es nicht. Es bleiben auch Bilder, Erinnerungen, Begegnungen an. Ich konnte es kaum glauben. Hardy Krüger, Boris und Babs Becker, okay. Leonard Bernstein, Arnold Schwarzenegger, Andy Warhol, die Hemingway-Sippe. Jopi Heesters feierte hier seinen 75. Ich dachte übrigens kurz, der lebt noch.
Nein, das freut mich. Der ist ein toller Mann.
Na, sorry, das war jetzt eine bitterböse Ironie. Er ist ja leider nur 108 geworden. Nein, er lebt nicht mehr.
Schade war, 108 wäre super. Ich habe geglaubt, Norbert, weil am Ende, ich bin ein gutgläubiger Mensch und ich vergesse nie den Abend, dass er seine 75. hier gefeiert hat. Und Sie würden es nicht glauben, er saß genau, wie Sie jetzt sitzen. Er saß hier, in die Ecke hier, saß er. Hat über die Balustrade gewunken und so die Leute. Alter. Es war ein super, super, super Abend und eine tolle, tolle Persönlichkeit.
Wie auch eben all die Schauspieler und Größen, die wirklich nahbar sind. Bernstein, Hardy Krüger, Andy Warhol.
Ja, es ist so, die Leute sind alle nahbar. Man muss nur, sagen wir, ein bisschen die Zeit abwarten, bis die nahbar sind. Man kann nicht einfach mit die Tür ins Haus fallen. Man muss zuerst schauen, dass die bequem sind, dass die haben, was die wollen. Und dann kann man hingehen und sagen, guten Abend, das ist schön. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und dann, man kommt in eine Unterhaltung. Und die Unterhaltung kommt zwangsläufigerweise und nicht zwingend. Und das ist das Schöne. Und am Schluss, man ist immer reicher, wenn man solche Erlebnisse hat. Aber ich meine nicht reicher monetär, sondern innerlich. Und ich würde sagen, dass diese Leute sind durchwegs alle liebenswert, weil wir kennen die nicht. Und deswegen machen wir unsere Meinung von etwas, was wir nicht kennen und immer falsch. Wir schätzen die Menschen meistens falsch ein. Nicht immer, aber meistens. Ganz besonders, wenn die berühmt sind. Egal, ob das Hardy Krueger war, mit dem ich stundenlang unterhalten habe mit seiner Frau Anita. Arnold Schwarzenegger ist eine andere Geschichte. Ich habe mit Arnold Schwarzenegger tagelang unterhalten, wenn man das zusammenzählt in Stunden. Hier in der Bar, hier Zigarren mit ihm zusammengeraucht. Und auch die Christiane Hörbiger steht auch hoch in meinem Kopf, weil sie in München hat sie geschauspielt in die kleine Komödie und sie war jeden Abend hier. Und so eine Persönlichkeit, so ein Mensch, so liebenswürdig war die. Und das ist der Punkt, wo ich mich dann am meisten freue, dass ich das kennenlerne von dieser Berühmtheiten.
Dann ist das hier für Sie eine Art Universität des Lebens?
Es ist mehr als das. Es ist schlichthin das Leben. Hier ist das Leben. Hier spielt das Leben ab.
Ich habe nur im Kopf gerade mal überschlagen, nach 19.000 Nächten sind Sie nicht durch mit den Menschen? Das Gefühl, ich habe es gesehen oder da sind auch so viele Unangenehme dabei, was mache ich mit denen? Wenn einer laut wird, schimpft, sich schlecht benimmt, vielleicht auch Klamotten anhat wie am Strand, gehen Sie dann wirklich hin, schreiten Sie ein?
Okay, für die Leute, die unangenehm sind, und natürlich gibt es das, etwas, was ich gemacht habe. Der eine war sehr laut an die Theke. Er war unangenehm. Und es war ein großes Problem, ihn wegzubringen, ohne dass es noch mehr Unannehmlichkeiten kommen würde. So, ich bin zu ihm an die Theke gegangen und ich habe zu ihm in die Ohr geflüstert. Und weil ich wegen dieser Flüstern habe ich gelächelt. Ich habe zu ihm gesagt, und das mache ich jetzt, die Audience sieht das nicht, aber Sie sehen das, Norbert.
Ja, Sie strahlen mich an.
Ich sage, Entschuldigung, ganz leise, Entschuldigung, wissen Sie was? Ich gehe jetzt hinaus aus dieser Tür und wenn ich zurückkomme, Sie sind nicht mehr in diesem Raum.
Dabei strahlen Sie die ganze Zeit.
Haben Sie mich verstanden? Sage ich. Norbert, es wirkt. Ich gehe aus die Tür. Er kriegt so eine Angst, weil er weiß gar nicht, was ihm passiert ist. Er erwartet alles möglich. Er will ein Scene haben. Er will, dass alle ihm anschauen. Aber ich habe geflüstert. So, niemand wüsste, was ist. Und er ist gewarnt.
Und keine Ahnung, ob Sie vielleicht mit einem Polizisten zurückkommen.
Er weiß gar nicht, mit was ich zurückkomme. Und das ist der Punkt.
Und dann war er weg?
Weg. Weg.
Therapeut wäre auch was gewesen für Sie.
Ja, man muss alles sein, wenn man eine Bar hat. Glauben Sie mir.
Eheanbahner waren Sie auch noch in gewisser Weise. Sie schätzen, um die 200 Paare haben sich gefunden in den 50 Jahren.
Ich glaube, garantiert 200. Und das ist nicht übertrieben. Wir haben hier so viele Paare, er, sie und sie, ihm, kennengelernt. Und haben geheiratet. Und die Kinder fingen dann später an zu kommen. Und das ist ein schöner Moment. Eines Abends, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, das zu erzählen, von der Frau, die hineingekommen ist mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Sie kam hinein, ich war drin im Raum, sie kam auf mich zu, hat gesagt, Herr Deck, Sie kennen mich nicht mehr, aber ich war früher ein Stammgast, aber lange nicht mehr. Sie hat gesagt, mein Sohn ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Mom, ich habe das schönste Bar Münchens kennengelernt und das will ich dir und Pap zeigen. Und dann habe ich ihm gefragt, wo ist das? Er hat mir erklärt, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, da habe ich deinen Papa kennengelernt. Und dann sind die alle drei hierher gekommen zu feiern. Das ist schön, weil nichts ist schöner als Kulturgut, das immer weitergeht. Nie aufhört.
Der Bill ist eine Konstante. Konstant ist auch, man kann über alles reden mit ihm, nur nicht oder sehr ungern über Politik, ob Washington oder Berlin. bitte weglassen. Warum? In kurzen Sätzen?
Weil man redet nicht über Politik in einer Bar oder Religion. Das sind beide Tabus, weil jeder hat seine Ideen. Und du würdest niemals, wenn eine Person eine Idee hat oder an etwas glaubt, seine Glaube änderst du nicht. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst alle Fakten um die Welt bringen, vor ihm hinlegen. Aber die werden ihre Meinung nicht ändern. They believe what they want to believe. Everybody believes what they want to believe. So, du kannst das nicht ändern.
Sagt Bill Deck, der das gelernt und beobachtet hat in seiner Universität des Lebens. Bayern 2, 1:1 der Talk, heute auf Hausbesuch in einer Bar, dunkles Holz, ein Schiff hängt von der Decke, ich sehe nur den Unterboden, Wurm zerfressen, Signalflacken an den Wänden, Schiffsknoten, das Ganze gibt es seit 50 Jahren, das Passers zwischen Platzl und Staatsoper, hat was, habe ich ja schon mal gesagt, von dem Kapitänswohnzimmer. Ich gestehe allerdings, und da haben Sie die Stirn gerunzelt, ich war jetzt die letzten Tage auch zum ersten Mal da. Schande über mich, denn ich dachte, ähnlich wie bei einer Galerie, so eine ausgewiesene, edle, alte Cocktailbar, das ist so geschlossene Gesellschaft. Da gehst du nicht mal eben rein. Sie haben ja auch eine Kordel hier an der Tür. Da steht man ja davor, bis man reingelassen wird. Können Sie es verstehen, dass ich da ziemliche Hemmungen hatte?
Das kann ich gut verstehen. Weil anscheinend hat deine Frau dich nicht ausgehen lassen zu oft. Und man geht vielleicht nicht hin in so etwas, weil man Schwellenangst hat, vielleicht, oder weil man es nicht kennt. Und der alte deutsche Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Aber ich habe diese Inneneinrichtung so gemacht, sodass es einladend aussieht.
Nur ich latsch hier nicht einfach rein und setz mich hin. Nein. Ich begehre Einlass.
Auf jeden Fall, weil wir wollen die Leute an die Tür kontrollieren, weil wir sind in einer Gegend hier von Hofbräuhaus, wo manchmal einer hat zu viel getrunken und die passen nicht hier hinein, weil das wird die Atmosphäre stören für alle Anwesenden.
Weil, das habe ich beobachtet neulich, manche 1-2 Stunden an ihrem Cocktail sitzen, sinieren, philosophieren. So recht zum Betrinken kommt hier keiner.
Sagen wir, man kommt nicht hierher, sich volllaufen zu lassen. Man kommt hier für eine angenehme Zeit nach der Arbeit. Und wir haben eine der wenigsten existierenden noch Piano-Bars im Untergeschoss. Da spielt ein Klavierspieler, und er ist super gut. Er kann alle Lieder spielen von Kopf, braucht keine Noten.
Es ist leider nur am Wochenende zu hören. Und doch, es klingt ja wie aus der Zeit gefallen. Die Einrichtung ist unverändert. Der Pianomann kommt an seinen Abenden. Hat's trotzdem oder eben drum Zukunft?
Wie oft habe ich das in 50 Jahren gehört? So, ich sage, hey, mach alles, was du tust, so gut wie du kannst und gehe mit die Zeit. Natürlich, du musst mit die Zeit gehen. Klar, es gibt neue Spiritosen, die wir hier anbieten. So, hier bleibt die Zeit nicht stehen. Hier haben wir viele junge Leute. Junge Leute sagen mir alle, wir freuen uns, dass es hier nicht eintönig ist, dass es hier nur alte Leute gibt. Und hier gibt es eine Mischung von alles. Und das gefällt mir. So, das ist ein Classic-Cocktailbar.
Worauf man sich hier verlassen kann, Bill ist hier. Seine Bar feiert im September 50. Geburtstag und wenig später sein Sohn auch den 50. Jetzt hat er ja schon eine Weile mehr und mehr übernommen. Sie werden im August, ich sage es ein letztes Mal, 84. Müssen Sie noch? Wollen Sie noch? Warum sind Sie noch da?
Okay, weil zuerst, das ist mein Leben. Ich liebe es. Zweitens, mein Nachbar hat gesagt, Bill, alle Leute, die sich zur Ruhe setzen, sind innerhalb von 2 Jahren tot. Er hat das mir erzählt, Blöderweise hat er sich selbst nicht dran gehalten, weil er hat sich zur Ruhe gesetzt und in 2 Jahren war er tot. So, ich will nicht in 2 Jahren sterben. Ich mache weiter, solange ich gesund bleibe und kann. Und das ist ein Elixier für mich.
Ich höre auch unten das Gelächter, das jetzt hochdringt. Wir sind eine Etage höher gezogen in einen schönen Nebenraum und unten sitzen die ersten Gäste. Das bringt Ihnen sicher auch Energie. Jetzt möchte ich allerdings zum Schluss auch nochmal offen aussprechen. Es gibt auch einen Schatten, der über einigem lastet. Sie sind 58 Jahre verheiratet und Ihre Frau entschwindet wohl in die Demenz. Es ist ein langer, grausamer Abschied. Ich kenne es vom eigenen Vater. Und doch gibt es noch gute Momente?
Auf jeden Fall. Meine Frau, wir sind 58 Jahre verheiratet und meine Frau hat einen Schlaganfall gehabt und jetzt sie braucht Pflege und Intensivpflege. Sie ist schwer behindert. Und das ist natürlich eine emotionelle Geschichte, wo niemand damit rechnet. However, natürlich mache ich das, weil ich will. Und Demenz, das ist ein Phänomen unserer Zeit, aber keine gute.
Und Sie haben auch noch gute Momente mit der Frau?
Sehr gute. Heute war ein guter Moment zum Beispiel, weil ich besuche sie jeden Tag. Und heute war sie sehr gut. Und manchmal fragt sie Sachen und sie sagt immer noch zu mir ab und zu, nicht immer, aber ab und zu, wenn ich da bin, oh, du hast keine Krawatte an. Und wenn ich mich verabschiede, ich verabschiede mit diesen Worten. Zuerst sage ich, ich liebe dich sehr. Und dann, jetzt gehe ich in die Bar und arbeite. Und morgen sehen wir uns wieder. Und sie lächelt jedes Mal, weil sie weiß, sie war mit mir 58 Jahren, dass ich in die Bar ging. Sie hat hier das mitgeholfen.
Und sie weiß auch noch, wer Sie sind.
Ja, das weiß sie. Manchmal sagt sie den Namen und fragt, wo ist Bill? Aber dann schaue ich sie an und sage, hier bin ich. Und dann schaut sie mich an und lächelt sie. Weil diese Leute, es kommt und geht im Kopf, es ist nicht immer gleich. Man kann nur von Glück reden, dass man noch erkannt wird und dass es nicht, sagen wir, schnell bergab geht. Ist so eine langsame dahin am liebsten und ein würdiger Abgang. Das finde ich sehr wichtig. Und das ist hier in Deutschland möglich. Es ist nicht einfach. Die Pflege ist bedürftig, aber die Leute bemühen sich. Und ich bin keine angenehme Person, wenn es darum geht, dass ich etwas merke, das nicht professionell ist. Ich sage das dann. Und dann erkläre ich, was die besser machen können.
Und Ihre Frau ist noch keine 80, aber bald und fast. Letzte Frage. Es gibt noch eine Tochter und eine 15-jährige Enkelin, die kaum am Smartphone hängt. Wie ist das möglich?
Das liegt an meiner Tochter und an mich eigentlich auch. Das kommt von dem Elternhaus. Aber meine Tochter hat das mitgenommen. Und zwar, wir haben immer gepochten auf Lesen, Sport, Musik zum Beispiel. Meine Kinder haben Flöte gespielt und viel Sport gemacht. Und meine Tochter hat das weitergemacht. Und meine Enkelin, was mag sie? Sie hat keine Zeit für ein Smartphone. Die Batterie ist immer leer. Sie vergisst das. Weil sie liest, sie malt, sie reitet die Pferden, aber alles intensiv. Und sie singt und sie ist in die Gymnasium, number one in die Klasse.
Opa Deck ist happy.
Das gibt mir Hoffnung in die Menschheit, schlichthin. Weil es ist nicht alles Pessimismus, darf nicht sein, ist es auch nicht. Wir haben viel vor uns alle.
Und jetzt erstmal eine 50-Jahr-Feier Anfang September mit As Time Goes By am Klavier. Wäre ein passender Titel.
Super. Und das ist oft gespielt hier unten. Und die Erinnerungen, die muss man nicht daran denken, die kommen automatisch, wenn man älter wird. Das garantiert.
Zerfix, As Time Goes By. Blick auf die Uhr. Die Stunde ist geflogen. Danke dafür, Bill Deck.
Ich bedanke mich für die Interesse. Ich fand super Interviewer, Norbert. Ich fühle mich sehr wohl. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, aber jetzt nicht. Die Leute haben das vielleicht nicht gehört, aber ich mache schon Witze mit ihnen, die nicht immer alle gut ankommen. Aber ich kann nicht ernst sein. Ich muss immer Spaß machen, weil Humor ist wirklich lebensrettend manchmal. Humor.
Ja, sehe ich auch so. Und danke für diese Stunde in der Universität des Lebens. Darauf trinken wir welchen Cocktail?
Ein Prince of Wales.
Basis?
Champagner, aber das beste Champagner.
Und an der Stelle jetzt schon mal ein Tipp für Mitte Oktober in Nürnberg, das Podcast-Festival. Live auf der Bühne zu hören und zu sehen. 1:1, Lachlabor, Seelenfänger, Tatort, Geschichte. Die Macher, die Macherinnen und alles Weitere finden Sie unter podcastfestival.de.